von mir ein herzliches Guten Morgen. Wir kennen uns noch nicht. Mein Name ist Rolf Wiesenhütter, ich bin der Pastor in der Arche in Lübeck und ab und zu auch mal hier zu Gast. Und freue mich immer wieder hier zu sein, auch wenn es eine kleine Gemeinde ist. Jesus ist inmitten unter uns. Was soll uns also geschehen? Preist dem Herrn für seine Liebe und Barmherzigkeit. Jesus, ich möchte dir danken heute Morgen für diesen Gottesdienst. Danke, dass du mit deinem Heiligen Geist unter uns bist und uns durch dein Wort leiten möchtest. Danke für jeden Einzelnen, der gekommen ist, aber sei du auch bei denen, die heute Morgen nicht hier sind. Du weißt, wo sie sind, ob sie krank sind, ob sie verreist sind, was sie gerade machen. Wir wollen sie nicht vergessen und wollen sie auch unter deinen Segen stellen, Herr. Sei du jetzt mitten unter uns. Lass uns hören, was wir aus deinem Wort heute von dir bekommen. Lass uns nicht nur hören, sondern lass uns auch verstehen. Öffne unsere Herzen für das, was du uns sagen möchtest. Amen. Amen. Ja, leider ist es immer noch so, dass mein linkes Bein mir nicht erlaubt, allzu lange zu stehen. Deswegen bitte ich um Verständnis, wenn ich auch heute wieder Platz nehme. Aber das Bein will nicht, der Kopf funktioniert. Ich mir das mal ein bisschen hier ranholen. Ja, wir hatten ja vor kurzem bei uns am Samstag ein Tagesseminar mit Daniel Jahaf aus Tiberias. Guido und seine Frau waren dabei. Ich glaube, das war schon das Ereignis der Ereignisse für das Jahr 2023. Es war kaum zu toppen. Wir hatten 110 Gäste in der Gemeinde. Das habe ich, solange ich da bin, noch nicht gesehen. Aber es war einfach großartig. Und ich bin jetzt im 49. Jahr mit Jesus unterwegs. Aber ich muss sagen, ich habe einiges wieder zu lernen von dem, was ich gehört habe. Es war ein Glücksfall, aus Israel, aus Tiberias, den Pastor Jahaf zu uns in die Gemeinde zu bekommen. Er hat in Israel die größte messianische Gemeinde. Also diejenigen, die auch in Israel schon Jesus als den Messias erkannt und angenommen haben. Und er hat uns großartig das Wort Gottes ausgelegt und wir hatten rundherum einen großartigen Tag. Es war schön. Und er hat am Ende, ihr wart ja da, einen sehr eindringlichen Aufruf gemacht, sich für Jesus zu entscheiden. Auf einmal kam bei ihm der Evangelist raus und es hatte sich niemand gemeldet. Und dann sah ich ihn noch, er saß im Nebenraum bei einer Tasse Tee, dann habe ich mich nochmal zu ihm gesetzt und habe gesagt, Bruder Jahaf, der Aufruf, den du gemacht hast, damit hatte ich der Heilige Geist beauftragt und da ist auch jemand und der kommt noch. Und siehe da, am nächsten Tag, am Sonntagmorgen, kommt eine Frau auf mich zu und sagt, ich bin gestern gerufen worden, aber ich habe mich nicht getraut. Aber ich weiß, ich muss mein Leben mit Gott und Menschen in Ordnung bringen. Und da sind wir nach dem Gottesdienst ins Büro gegangen. Ich habe noch einen Bruder mitgenommen, haben wir ihr noch mal erklärt, was es mit der Bekehrung auf sich hat, mit der Wiedergeburt und mit der Annahme des neuen Lebens in Christus. Und dann hat sie sich bekehrt. Wunderbar. Das hat man übrigens zweimal diese Woche, einmal auch also schon ein paar Tage vorher. Ja, was wir gehört haben, Tiberias liegt auch in einem Erdbebengebiet. Da gibt es auch tektonische Platten, die sich da möglicherweise bewegen können. Und bei den letzten großen Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat man zuletzt in Israel etwas gespürt davon. Deswegen bittet die Gemeinde auch dringend um Gebet, dass da nichts passiert, denn wenn es da ein Erdbeben gibt, dann ist diese Riesengemeinde kaputt. Preis dem Herrn. Wir haben gehört, war ja schon der dritte Israel-Tag, den wir gemacht haben, solange ich in Lübeck die Gemeinde habe. Und wir haben gehört, in Israel gibt es inzwischen 300 messianische Gemeinden. Es sind viele kleine Gemeinden, aber es wächst beständig, immer mehr Leute erkennen den Messias. Und ich habe gelesen, selbst in Idea gelesen, dass also zwei hohe Geistliche in Israel öffentlich gesagt haben, dass der Messias bald wiederkommt. Da habe ich mich gefragt, woher weiß der das? Der muss ja das Neue Testament gelesen haben. Aber er weiß es. Ja, es ist wirklich was im Gange. Bei uns sind die Zeiten nicht gut, wir wissen es alle. Die Mitteilungen, die wir bekommen, sind katastrophal, zum Teil, was so geplant ist für die Zukunft von der Politik und anderen Leuten. Ich werde es hier heute nicht wiederholen. Es ist grauenvoll. Es ist wirklich grauenvoll. Aber wir leben in leidvoller Zeit, aus verschiedenen Gründen. Und deswegen heißt auch die Predigt heute in leidvoller Zeit auf Jesus sehen. Und ich möchte zuerst aus dem 2. Korintherbrief im 6. Kapitel die Verse 1 bis 10 lesen. Und da schreibt Paulus: Als Gottes Mitarbeiter rufe ich euch also auf, verspielt nicht die Gnade Gottes, die ihr empfangen habt. Gott sagt, wenn die Zeit kommt, dass ich mich über euch erbarme, erhöre ich euch. Wenn der Tag eurer Rettung da ist, helfe ich euch. Gebt Acht, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag der Rettung. Der Apostel: Ich stehe darauf, dass mein Verhalten in jeder Hinsicht einwandfrei ist, denn ich möchte nicht, dass der Dienst, der mir aufgetragen ist, in Verruf kommt. Meine Empfehlung ist es, dass ich mich in allem als Diener Gottes erweise. Mit großer Geduld ertrage ich Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten. Ich werde geschlagen, ich werde eingesperrt, sie hetzen das Volk gegen mich auf, ich arbeite mich ab, ich verzichte auf Schlaf und Nahrung, ich empfehle mich weiter durch ein einwandfreies Leben, durch Erkenntnis, durch Geduld und durch Freundlichkeit, durch Wirkungen des Heiligen Geistes und durch aufrichtige Liebe, durch das Verkünden der Wahrheit und durch die Kraft, die von Gott kommt. Meine Waffe für Angriff und Verteidigung ist, dass ich tue, was vor Gott und vor Menschen recht ist. Es macht mir nichts aus, ob ich geehrt oder beleidigt werde, ob man Gutes über mich redet oder Schlechtes. Ich würde als Betrüger verdächtigt und bin doch ehrlich. Ich werde verkannt und bin doch anerkannt. Ich bin ein Sterbender und doch lebe ich. Ich werde misshandelt, doch ich komme nicht um. Ich erlebe Kummer und bin doch immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. Das ist ja mal ein Wort für die heutige Stunde. Wer von uns will sich damit sofort identifizieren? Ihr Lieben, diese Worte des Paulus sind nicht gerade bescheiden. Während ich sie höre, denke ich manchmal, wenn ich das auch so sagen könnte. Wir geben ihnen nicht einen Anstoß, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. Das ist nicht so einfach. Ich weiß das aus dem aktiven Gemeindeleben auch, und gerade in der jetzigen Zeit hat es viel Unruhe gegeben, auch in unserer Gemeinde. Und da immer die Nerven zu behalten, ist nicht leicht. Das muss man ganz ehrlich zugeben und bekennen. In großer Geduld, in Trübsal, in Ängsten, in Mühen, in Wachen, im Fasten, in Freundlichkeit, in ungefärbter Liebe. Wie soll man das machen? Ich glaube, aus eigener Kraft ist das unmöglich. Aber so lobt sich also Paulus selbst, und das nicht wenig. Selbstlose Worte sind das. Aber das hilft, das trifft es doch nicht mal ganz. Richtig selbstzufrieden wirkt seine Selbstdarstellung. Das sollte in unseren Gemeinden nicht so sein. Aber das ist doch der gleiche Paulus, der etwa auch im Römerbrief schreibt: Wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten, und werden gerecht aus Glauben. Was veranlasst Paulus zu dieser ungewöhnlichen und überraschenden Selbstdarstellung im 2. Korintherbrief? Also wenn ich das machen würde, glaube ich, dann würden manche mit mir schimpfen. Was ist das für ein Wort heute Morgen? Blickt man noch weiter in den Brief, so erfährt man, es ist die besondere Situation in Korinth. Paulus ist in Bedrängnis geraten. Um wortgewandte Leute hatte sich eine Gruppe gebildet, eine größere Gruppe, die Paulus kritisierten und sein Apostelamt in Frage stellten. Sein Auftreten sei nicht das eines Apostels und er sei auch kein echter Zeitzeuge aus den Lebenstagen Jesu. Er sei nicht Begleiter Jesu wie andere Apostel gewesen. Diese Gruppe von Leuten hatte ihm sehr zugesetzt. Hätte es schon Medien wie in unseren Tagen gegeben, Das Bild des Paulus wäre in einigen maßgeblichen Zeitungen erschienen und dazu eine einfache, gekonnte Unterstellung, die heißt, Paulus erwägt wegen zweifelhafter Vergangenheit Rücktritt. Und Paulus wäre nicht mehr zu halten gewesen. Nun, unsere Medien gab es noch nicht. So hatte Paulus vergleichsweise eher als heute die Chance, etwas auf die Anfeindung zu erwidern, sie zu widerlegen und wirkungslos werden zu lassen. Deshalb also seine unbescheidene Selbstdarstellung. Paulus lässt sich nicht kleinkriegen, er lässt sich nicht nötigen, sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Er steht zu seinem Dienst. Es ist sowieso klar, dass er kein Vollkommener ist. Deshalb verzichtet er auch auf abwertende Einschränkungen, die ihm wieder zum Nachteil ausgelegt werden könnten. Eine Stärke, die er selbst an sich erkennt und seine Leidenschaft und seine Leidensbereitschaft. Gerade in seinem Leiden erfährt er sich als Diener, als Apostel Gottes. Und das ist ja eine Frage auch an uns. Sind wir bereit, um Jesu Willen zu leiden? Das ist eine Frage, die hören wir nicht gerne. Aber das passiert manchmal und wir können uns dagegen gar nicht wehren. Paulus konnte sich nochmal zur Wehr setzen und seine Kontrahenten zum Schweigen bringen. Das ist offenbar wieder Ruhe in Korinth eingekehrt. Spurlos ist es aber an ihm nicht vorbeigegangen. In Kapitel 2, Vers 4 können wir lesen, er schrieb euch das aus großer Trübsal und Angst des Herzens unter viel Tränen. Nicht damit ihr betrübt werden sollt, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich besonders habe zu euch. Und schließlich blickt er wieder nach vorne, Paulus erinnert und ermahnt, er sagt, jetzt ist die Zeit der Gnade. Das ist in der Tat wahr, wir sind in der Endzeit, aber jetzt ist die Zeit der Gnade. Und je schlechter die Zeiten werden, desto eher fangen Menschen wieder an, nach Gott zu fragen. Und das müssen wir nutzen. Wir müssen mit Menschen ins Gespräch kommen. Ich schrieb das aus großer Trübsal und Angst unter vielen Tränen, sagt er. Nicht damit ihr betrübt werden sollt. Er guckt sofort nach vorne und sagt, jetzt ist die Zeit der Gnade. Ohne Sorge um sich selbst und zugleich doch seiner selbst bewusst, will Paulus in der Gegenwart leben und da seinen Dienst tun. Der Apostel Paulus schreibt hier, was er als Leiter in der Gemeinde gearbeitet erlebt hat, was ihm wichtig ist, wie er sich verhalten möchte, welche Vision er hat und welche Maßstäbe er an sich selbst legt. Also durchaus Themen, mit denen ich mich derzeit auch befasse, Themen, wie sie mich auch beschäftigen. Wenn ich überlege, was die Gemeinde von ihrem Pastor erwartet. Doch bleiben wir zunächst bei Paulus und seinem Brief. An Selbstbewusstsein mangelt es Paulus bekanntlich ja nicht. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, sondern er ist schonungslos offen. Aber das macht es ja gerade auch so interessant, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Und hinzu kommt, das, was er zu sagen hat, kommt wirklich aus der Praxis, das kommt nicht vom Schreibtisch. Seine Worte sind von der Erfahrung gedeckt. Ich möchte einen kurzen Blick auf die Situation der Gemeinde werfen, an die Paulus schreibt. Korinth war eine junge Stadt, etwa 100 Jahre alt, als Paulus dort missionierte. Doch sie hatte in dieser kurzen Zeit einen rasanten Aufstieg zur Metropole hinter sich gebracht. Paulus war Korinth zur Hauptstadt von Mittelgriechenland, geworden. Und auch wirtschaftlich hatte sie einen enormen Aufschwung erlebt. Handel, Gewerbe und Finanzen florierten. Andererseits fielen viele aber auch auf der anderen Seite herunter. Die Schere zwischen Arm und Reich klaffte auch schon in Korinth. Wir kennen das ja von uns heute. Aufgrund der Entwicklung als aufstrebender Handelsstadt war Korinth auch Schmelztiegel ganz unterschiedlicher Völkergruppen. Es gab viele neu hinzugezogene, unterschiedliche religiöse, moralische Einstellungen. Die Stadt galt als aufgeschlossen und weltoffen. Und Paulus musste bei seiner Missionstätigkeit in dieser Stadt nun erleben, dass diese bunte Vielfalt und Weltoffenheit auch ihre Nachteile hat. Damit musst du leben und das muss dir klar sein, wenn du im geistlichen Dienst bist. Ich habe die Arche übernommen vor 3,5 Jahren und sie war völlig zerstritten. Und da sind ein paar gewaltige Blitzeinschläge auf mich niedergeprasst, bis wir da Ordnung drin hatten. Ja, ich hatte manches zu leiden, aber ich habe nicht aufgegeben. Aufgeben, habe ich auch hier schon gesagt, ist kein denkbarer Gedanke. Nein, wir müssen bereit sein, gelegentlich auch um Jesu Willen zu leiden, auch angegriffen zu werden, persönlich angegriffen zu werden. Und dann lernen, damit so umzugehen, dass wir den Menschen in Liebe die Wahrheit sagen, ohne dass sie verletzt sind. Das haben wir gerade bei uns in der Bibelstunde durchgenommen, an mehreren Abenden und Vormittagen. Ich mache ja zweimal am Tag die Bibelstunde, wo wir sehr intensiv genau über dieses Thema gesprochen haben. Wie sage ich dem anderen, dass er das annehmen kann und nicht verletzt reagiert und aggressiv wird? Und Paulus zeigt uns hier etwas. Die bunte Vielfalt und Weltoffenheit hat ihre Nachteile. Wie bunt und weltoffen ist denn unser Land, Deutschland, heute? Es gab Gruppierungen in der Gemeinde, die gegeneinander arbeiteten, die verschiedene Gemeindeleiter favorisierten. Das habe ich auch erlebt, als ich dahin kam, als ich in die Arche kam. Aber es ist komplett umgedreht. Wer bei uns war, hat es so ein bisschen miterlebt, was bei uns auch für einen Geist bei uns herrscht heute. Es ist Frieden eingekehrt. Aber Paulus stand unter einem gewissen Rechtfertigungsdruck. Er war nicht selbstverständlich von allen anerkannt. Er musste sich beweisen. Und das darf man heute nicht mehr machen. Da wird man für angeklagt. Die Zeiten damals waren anders. Doch Paulus wollte keine Intrigen. Er wollte nicht hinten herum agieren, sondern er wollte transparent sein. Er suchte offensiv das Gespräch mit seiner Gemeinde und deshalb hat er diesen Brief geschrieben. Ich möchte im Folgenden einige Punkte aus diesem Abschnitt herausgreifen und überlegen, was könnte das für unsere gemeinsame Zusammenhalt hier in der Gemeinde in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren vielleicht bedeuten. Paulus ist ein außerordentlich konsequenter Nachfolger Jesu. Alles andere ordnet er dem Dienst für Jesus unter. Und das wird deutlich an dem, was er bereit ist, auf sich zu nehmen. Er schreibt in diesem Dienst ertrage ich geduldig Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten. Ja, das ist nicht unbedingt das, wo wir große Lust drauf haben. Er sagt, ich werde geschlagen und eingesperrt. Er sagt, man hetzt das Volk gegen mich auf. Ich arbeite mich ab und verzichte auf Schlaf und Nahrung. Als ich überlegte, was davon auf mich zutreffen könnte, habe ich zuerst gedacht, also dass ich geschlagen und eingesperrt werde, habe ich ja hoffentlich nicht zu erwarten. Jedenfalls rechne ich fest mit der Friedfertigkeit aller, die bei uns in der Gemeinde sind und hier auch. Weiter schreibt Paulus dann, man hetzt das Volk gegen mich auf. Auch das, hoffe ich, wird nicht passieren. Aber so etwas ist möglich und es ist schwer, dagegen anzukommen, wenn im Ort gegen einen Pastor gearbeitet wird. Es ist tatsächlich inzwischen so, dass wir uns überlegen müssen, was wir sagen und wie wir es formulieren. Ihr habt vielleicht gerade gehört, was mit Olaf Latzel passiert. Das Verfahren ist nicht zu Ende, sondern es wird wieder neu aufgerollt. Warum? Weil seine eigentlichen geistlichen Pastorenbrüder ihn letztendlich vor Gericht gezerrt haben. Und ausgerechnet der Gutachter, der katholische Priester, hat dem in der letzten Verhandlung dem Richter erklärt, das, was Herr Latzel gesagt hat, entspricht ja nicht dem heutigen Mainstream, aber in der Sache ist es wahr, von der Bibel gedeckt. Naja, der Staatsanwalt hat Berufung wieder eingelegt, die ist angenommen worden, jetzt wird das Ganze wieder neu verhandelt zum dritten Mal mit offenem Ausgang. Ich wünschte mir, dass wir als Gemeinde Meinungsverschiedenheiten und Konflikte, wenn sie dann auftreten, miteinander bewältigen. Dass wir immer das Gespräch suchen und guten Willen haben, zusammenzuarbeiten. Paulus sagt, ich arbeite mich ab und verzichte auf Schlaf und Nahrung. Das klingt vielleicht etwas extrem oder asketisch, doch offen gestanden, das hat nicht nur Paulus erlebt, sondern das kann im Pastoralltag leicht zur Realität werden. Erst dann, wenn für einige Zeit nur ein Pastor die Arbeit von zweien macht. Und das ist heute auch ein Problem. Es kam gerade in den Medien, dass es kaum Theologiestudenten in Deutschland gibt. Die Zahl ist radikal nach unten gegangen und viele Pastoren geben sogar ihr Amt auf, bevor sie in Rente gehen. Das gibt's nicht. Das Gleiche haben wir im Mülheimer Verband auch. Ja, sie finden einfach keine Pastoren. Ich würde auch gerne so langsam unsere Gemeinde in jüngere Hände abgeben, aber da muss erst mal jemand zur Verfügung stehen. Das ist nicht so einfach. Erst dann, wenn für einige Zeit nur ein Pastor die Arbeit von zweien macht, dann werden die Nächte leicht zur Arbeitszeit und die Nahrungsaufnahme zur Nebensache. In meinem Dienst ertrage ich geduldig Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten, sagt Paulus. Was mir an diesem Satz besonders wichtig ist, ist das Wort geduldig. In seinem Dienst ertrage ich geduldig Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten. Es gibt Sorgen und Nöte in der Gemeindearbeit, die ein Pastor ertragen muss. Bei uns gibt es wöchentlich auch ein Seelsorgetag, wo ich den ganzen Tag im Büro bin, wenn Anmeldungen da sind und mich mit den Sorgen und Nöten meiner Leute beschäftige. Und ihnen mit der Hilfe des Wortes Gottes versuche, weiterzuhelfen. Was häufig gelingt, aber nicht immer. Da muss man auch ehrlich sein. Geduldig. Er muss also Sorgen und Nöte in der Gemeindearbeit. Und Paulus muss das Leid anderer aushalten können. Er muss es mittragen können. Ein Kennzeichen unserer Zeit ist jedoch, dass wir möglichst schnell zu möglichst optimalen Ergebnissen kommen wollen. Stichworte sind Rationalisierung der Gewinnmaximierung. Ein Manager in der Wirtschaft muss geduldig sein, sonst braucht er zu lange und hat seinen Posten schnell verloren. Und auch in der Gemeindearbeit lassen wir uns leicht verleiten, dass alles schnell gehen muss, dass Probleme in möglichster Zeit, kurzer Zeit gelöst werden. Manchmal aber ist Geduld viel wichtiger. Ein langer Atem. Denn wir sind keine programmierbaren Maschinen, wir sind Menschen. Ein Trauerprozess dauert einfach eine ganze Zeit. Eine Krise zwischen zwei Partnern lässt sich nicht von heute auf morgen aus der Welt schaffen. Auch gesamtgemeindliche Entwicklungen brauchen Zeit. Und deshalb wünsche ich mir für meine Arbeit Geduld und bitte auch euch, gelegentlich Geduld miteinander zu haben. Eines allerdings gehört auch zu den Erfahrungen, die Paulus gemacht hat. Er sagt, ich werde es nie allen recht machen können, werde nie von allen gleichermaßen verstanden werden. Das kenne ich auch. Paulus drückt das so aus, ich werde geehrt und ich werde beleidigt. Man redet über mich Schlechtes und Gutes. Die einen halten mich für einen Betrüger, andere glauben, dass ich es ehrlich meine. Für die einen bin ich undurchschaubar, die anderen haben mir ins Herz gesehen. Ich persönlich habe mir vorgenommen, mich nicht nur von denen etwas sagen zu lassen, die mit mir einer Meinung sind. Wir alle bilden den Leib Christi in dieser Welt ab, in all unserer Verschiedenheit menschlich, theologisch und auch gefühlsmäßig. Manchen sind Traditionen wichtiger als dem anderen. Der eine ist offensiver, der andere zurückhaltender, der eine theologisch eher konservativ. Der andere bezeichnet sich vielleicht eher als progressiv und sie werden feststellen, dass ich bestimmt nicht in ihren Wünschen entspreche. Aber ich habe mir zum Grundsatz gemacht, das, was heilsrelevant ist, das wird nicht diskutiert. Das muss einfach stehen und über alles andere, was nicht heilsrelevant ist, kann ich auch mit großer Gelassenheit meinem Gegenüber seine Meinung lassen. Ich muss nicht mit ihm rumstreiten, weil ich meine, es besser zu wissen. Aber das sorgt auch für Akzeptanz. Da, wo es wirklich drauf ankommt, da sorgen wir für Klarheit. Aber es gibt vieles, wo man tatsächlich auch unterschiedlicher Auffassung sein kann, ohne dass man miteinander streiten muss. Also ich mache das seit geraumer Zeit nicht mehr. Wir alle bilden den Leib Christi in dieser Welt, in all unserer Verschiedenheit. Wie geht Paulus mit dem hohen Anspruch um, der an ihn als Leiter gelegt wird? Er schreibt, als Gottes Mitarbeiter erweise ich mich durch ein einwandfreies Leben, durch die Erkenntnisse, die mir gegeben sind, durch Geduld und Freundlichkeit, durch aufrichtige Liebe, durch die Fähigkeiten, die der Geist Gottes schenkt, durch das Verkünden der Wahrheit und durch die Kraft, die von Gott kommt. Gilt das eigentlich nur für Leiter? Ich dachte, das ist für das allgemeine Christenwesen eine ganz klare Angelegenheit. Ich habe ja nicht gesagt, dass es leicht ist. Ich sage nur, dass es eine gewisse Erwartungshaltung an jeden Einzelnen aus Gottes Wort gibt. Ganz entscheidende Dinge nennt Paulus hier für jemanden, der in seiner Gemeinde verantwortlich mitarbeiten will. Ganz wichtige Dinge, die auch ich mir zu Herzen nehmen will und die wir alle miteinander ernst nehmen sollten. Geduldig sein, habe ich schon gesagt. Freundlich sein, aufrichtig sein und vor allem mit Gottes Kraft rechnen, um seinen Geist zu bitten. Paulus setzt also durchaus hohe Maßstäbe an seine eigene Lebensführung, aber er sagt auch andererseits, die Kraft dazu, die bekomme ich nicht von mir. Ob ich einen Menschen erreiche, ob ich einem Menschen wirklich ins Herz reden kann, das ist letztlich Wirken des Heiligen Geistes. Ich habe den Eindruck, dass Paulus hier Dinge nennt, über die es sich lohnen würde, eine ganze Predigtreihe zu halten, so dicht, so inhaltsschwer sind die Aufzählungen, die Paulus gibt, aber eines ist mir zum Schluss doch wichtiger zu betonen, da es all die eben genannten Gedanken noch einmal in einem ganz anderen Licht beleuchtet. Zu Beginn des Predigttextes schrieb Paulus, gebt Acht. Jetzt ist die Zeit der Gnade, heute ist der Tag der Rettung. Das ist ja etwas ganz anderes, wie das, was er nachher sagt. Das Wort von Paulus will uns ermutigen, nicht zu vergessen. Vergangenheit und Zukunft sollen uns nicht gefangen nehmen. Denn wenn wir in Gedanken zu sehr daran hängen, werden wir viel eher gelähmt und gebremst. Das ist mein Alltagstun in der Seelsorgearbeit. Dass die Leute an Dingen festhängen und es einfach sich schwer damit tun, es loszulassen. Und ich sage immer wieder, das Geheimnis liegt nicht im Festhalten, das liegt auch nicht im Kämpfen, das liegt im Loslassen. Und da habe ich erlebt, dass es wirklich Frucht gebracht hat. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Also in Anbetracht der Zeit, in der wir leben, könnten wir fast sagen, jetzt ist noch die Zeit der Gnade. Das heißt, das, worauf es wirklich ankommt im Leben einer Gemeinde, im Leben der persönlichen, des Einzelnen, das muss nicht erst geschaffen, entwickelt und geplant werden. Das hängt auch nicht vom Pastor ab. Auch nicht von anderen Pastoren, die im Laufe der Jahrzehnte kommen und gehen. Das wirklich Entscheidende ist längst da, wird in Zukunft da sein und gilt vor allem heute. Nämlich, dass der lebendige Gott selber in Jesus uns seine Vergebung anbietet, dass er uns frei machen will von Schuld, die uns bedrückt, dass Jesus am Kreuz den Weg frei gemacht hat zum Vater. Bis auf den heutigen Tag und bis er kommt. Und so will ich fragen, welche Botschaft kann dieses Wort für unseren Blick auf die jetzt angefangene Passionszeit haben? Ein besonderes Feld der Bewährung sieht Paulus im Leiden. Gerade in der Vielzahl seiner Bedrängnisse treten für ihn die Kräfte und die Gaben hervor, durch die er sich als Apostel, als Diener Gottes bestätigt weiß. Ja, was wollen wir in der Passionszeit tun? Mich schrieb jemand an und fragte, bist du bereit, bis Ostern auf dein Auto zu verzichten? Ich war eine großartige Idee. Das einzige Problem ist, da kann ich meine Arbeit nicht mehr machen. Ja. Die Worte von Paulus können für uns Anstoß sein. Natürlich. Nach dem Sinn von Leidensbereitschaft zu fragen. Sie können Anstoß sein, uns in Leidensbereitschaft zu üben, ist die andere Seite. Leidensbereitschaft, was ist das denn für eine Bereitschaft? Ist das ein Bemühen, irgendwann unberührt über Schmerz und Leiden zu stehen? Auf uns kommt einiges zu. In der EU ist beschlossen worden, dass ab 2035 wir alle geschippt sein sollen. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Da werden in der EU Gesetze gemacht, von denen das Wort Gottes schreibt, das dürft ihr nicht machen. Das kommt auf uns zu. Da können Leidenszeiten, aber ich glaube, im Jahr 2035 ist hoffentlich schon die Entrückung gewesen. Ich habe das nicht eilig, das Jahr 2035 zu erreichen. Wahrscheinlich würde ich sowieso nicht mehr schaffen, altersbedingt. Vielleicht auch doch. Aber es wird uns etwas aufgenötigt, von dem Gottes Wort sagt, das dürft ihr auf keinen Fall machen, um euer Heil nicht zu verlieren. In der Offenbarung, ganz deutlich. Was machen wir denn da jetzt? Ich habe gesagt, wir haben 1600 Quadratmeter Garten, ich fange jetzt an, Gemüse anzubauen und baue einen Hühnerstall, dann bin ich versorgt. Ist ja auch eine Möglichkeit. Das kann nicht sein. Leidensbereitschaft. Das lässt sich ja auch gar nicht willentlich erreichen. Ich will das ja nicht. Wer von euch will leiden? Freiwillig. Ist eine Haltung gemeint, die immer für den nächsten Moment mit Leiterfahrung, mit einem Schicksal rechnet und sich darauf einstellt? Da käme ja trostloses, ähnlich ängstliches Leben heraus. Schon Jesus selbst erklärt in der Bergpredigt, schaut die Blumen auf dem Felde an, wie sie Gott mit großer Kraft kleidet. Darum sorgt euch nicht um euer Leben, sorgt euch nicht um morgen. Vielleicht ist Leidensbereitschaft eine Haltung, die damit rechnet, dass im Leid ein besonderer Sinn verborgen sein kann. Könnt ihr euch das vorstellen, dass Leid etwas mit Sinn zu tun haben kann? Wenn wir wirklich was zu leiden haben, ich mit meinem Bein, ich sage, das ist völlig sinnlos. Das brauche ich, wenn es irgendwie möglich ist. Sorgt euch nicht um morgen, sagt Gottes Wort. Vielleicht ist Leidensbereitschaft eine Haltung, die damit rechnet, dass im Leid besonderer Sinn verborgen ist. Dazu eine kurze Geschichte. Ein Mensch konnte nichts Schönes und Gesundes sehen. Als er in einer Oase einen jungen Palmbaum im besten Wuchs fand, nahm er einen schweren Stein und legte ihm der jungen Palme mitten in die Krone. Mit einem hämischen Lachen ging er weiter. Aber die Palme versuchte, die Last abzuwerfen. Sie schüttelte und bog sich, vergebens. Sie krallte sich tiefer in den Boden, bis ihre Wurzeln verborgene Wasseradern erreichten. Diese Kraft aus der Tiefe und die Sonnenglut aus der Höhe machte sie zu einer königlichen Palme, die auch den Stein hochstemmen konnte. Nach Jahren kam der Mann wieder, um sich seinen Krüppelbaum anzusehen und sich zu erfreuen. Da senkte die kräftige Palme ihre Krone, zeigte den Stein und sagte, ich muss dir danken, deine Last hat mich stark gemacht. Was für eine Geschichte. Die Geschichte birgt gewiss viel Wahres. Viele haben erfahren, Leid kann stärker machen. Ich war, als ich noch in Baden-Württemberg war, ich habe ja in Tübingen studiert und eine Zeit lang dort gearbeitet, bei einer Frau zu Gast, die 32 Jahre bettlägerig war. Und ich hörte von dieser Frau, dass jeden Samstag für 2 Stunden die Türen geöffnet würden und es gingen ganze Jugendkreise in das Haus an ihrem Bett vorbei und die Frau, die im Bett lag, betete für die jungen Leute. Da habe ich gedacht, was ist denn da los? Da habe ich gesagt, die Frau muss ich mal kennenlernen. Und habe dann angerufen und habe gesagt, darf ich nicht außerhalb der Reihe mal wenigstens für eine halbe Stunde zu Besuch kommen. Und dann kam ich hin und habe ich gesagt, du tust so einen wunderbaren Dienst, du liegst hier über 3 Jahrzehnte im Bett. Ich kann mir nicht vorstellen, warum Gott dich nicht geheilt hat, warum passiert das nicht? Und da sagt die Frau mir, die da so lange liegt, ich bin wunschlos glücklich. Ich weiß genau, wenn ich gesund gewesen wäre, hätte ich nie diesen Dienst getan. Das muss man sich mal vorstellen. Was ist denn das für eine Leidzeit? Möchte jemand von euch 32 Jahre leiden im Bett liegen? Unglaublich, unglaublich. Und die sagt, ich bin wunschlos glücklich, weil ich dem Herrn dienen kann. Da habe ich die Luft angehalten. Das hat mich bald fassungslos gemacht. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, das ist wahr. Die Frau hat das aus voller Leidenschaft getan Und jeden Samstag kam da haufenweise Jugendliche hin, aus allen Windrichtungen. Das war, glaube ich, in halb Baden-Württemberg bekannt, dass es diese Frau gab. Das ist nicht von ungefähr, dass die Passionszeit, dass vor der Passionszeit die Karnevalszeit liegt, die wir ja nun zum Glück gerade wieder hinter uns haben, die man brauchte, um jede Fröhlichkeit auszutoben, um danach 7 Wochen lang betroffen und betrübt sein zu können. Ostern war dann wieder die Zeit der Freude. Aber wie können wir den Sinn der Passionszeit verstehen, wenn wir nicht gleichzeitig den Sieg über den Tod feiern können? Mit jedem Todesfall in unserem Umfeld erleben wir auch tiefes Leid. Doch was anderes gibt uns am offenen Grabe Hoffnung? Oder was könnte uns mehr Hoffnung geben als die Auferstehung Jesu von den Toten? Ich bin zurzeit häufig auf dem Friedhof, weil es nicht nur Menschen aus unserer Gemeinde sind, das sind eigentlich kaum welche. Aber es gibt eine Übersterblichkeit in Deutschland, die wir auch bei uns in Lübeck merken. Ich war nicht vor langer Zeit, habe ich glaube ich das letzte Mal auch schon erzählt, in Stockelsdorf und hatte eine Beerdigung zu machen von einem 30-Jährigen, der ganz plötzlich und unerwartet gestorben war. Und der Bestatter sagt mir in Stockelsdorf, wer Stockelsdorf kennt, der weiß, dass das ist. Der hängt zwar an Lübeck dran, ist aber ein Dörflein. Der Bestatter sagte mir, wir haben heute 7 Bestattungen. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht möglich sein. Das ist ja unfassbar. Und dann stehst du da am Grab mit den Leuten und sie weinen. Ein 30-Jähriger. Das kann man sich vorstellen, wie sich die Familie geführt hat. Eine junge Frau mit 2 kleinen Kindern bleibt zurück und weiß nicht, wie es weitergeht. Es ist manchmal erbärmlich. Und dennoch möchte ich nicht aus Schuldgefühlen heraus in die Passionszeit gehen, sondern weil ich Hoffnung habe. Und das ist meine Aufgabe als Pastor und das ist auch unsere Aufgabe, wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen, den Menschen Hoffnung zu geben. Ich habe in der Pandemiezeit so gut wie es möglich war, immer gesagt, ich höre alles Mögliche, aber was mir fehlt, das ist, dass den Menschen Zuversicht gemacht wird. Und dann habe ich am laufenden Band Predigten über Zuversicht gehalten. Das Leiden Jesu hatte einen Sinn und hat heute noch einen Sinn, während das Leiden der Menschen oft so sinnlos ist. Der Tod Jesu hat einen Sinn gehabt, weil er zu neuem Leben führt. Viele Menschen sind dagegen einen sinnlosen Tod gestorben. Brauchen wir bloß die Kriege angucken, die zurzeit unterwegs sind. Das ist ja nicht nur die Ukraine, das gibt ja auch noch anderswo gerade Kriege. Wenn wir in dieser Zeit das Leiden Jesu uns vor Augen halten, dann werden wir sehen, wie sehr Gott uns in unserem Leiden verstehen kann. Wir werden entdecken, dass Jesus auch heute noch auf der Seite der Kranken und Leidenden zu finden ist. Die Erinnerung an das Leiden Jesu kann uns helfen, das eigene Leiden zu ertragen. Eine langwierige und schmerzhafte Krankheit wie Krebs kann vielleicht furchtbarer sein wie der Tod am Kreuz. Aber der Tod am Kreuz ist mit einer Hoffnung verbunden. Wie Gott seinen gekreuzigten Sohn vom Tod errettet hat, so wird er auch uns von den Toten auferwecken. Er wird uns trösten, wie einen seine Mutter tröstet und die Tränen abwischen von unseren Augen. Natürlich haben wir auch trotz unserer Hoffnung in einer Welt, leben wir in einer Welt voller Probleme. Und die werden im Augenblick nicht weniger. Natürlich haben wir auch trotz unseres Gottvertrauens weiterhin Ängste und Sorgen. Wir sind Menschen, wir sind nicht vollkommen. Aber hat nicht auch Jesus im Garten Gethsemane voller Angst geweint? Und hat er nicht seine engsten Vertrauten gefragt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Brauchte nicht auch er Trost, den ihm die Engel Gottes gebracht haben? Und trotz unserer Nächstenliebe leben wir weiterhin in einer Welt, die von Kälte und Rücksichtslosigkeit geprägt ist. Wir leben in einer Spannung zwischen Gut und Böse, zwischen Gottes Nähe und Gottes Ferne. Ihr habt es vielleicht gehört, Die Gruppe setzt sich gerade zusammen, die uns die neue Bibel schreiben will, weil der Papst ja gesagt hat, die alte Bibel hat den Leuten nichts mehr zu sagen. Wir müssen zusammen mit dem Islam eine neue schreiben. Der Vertrag ist gemacht, der liegt mir sogar vor in deutscher Sprache, was sie da miteinander ausgemacht haben. Und diese Woche ist gerade rausgekommen, dass sich die, die sie jetzt eine neue Weltreligion gründen wollen, eine neue Bibel schreiben, sich gerade zusammensetzen. Wir können uns an den Kopf fassen und denken, die spinnen total, aber das ist, was in der Welt gerade geschieht. Und wir stehen als Christen daneben. Haben wir eigentlich was zu sagen dazu, dass uns heute selbst von einem Vorsitzenden, der einer Weltreligion vorsteht, gesagt wird, die Bibel hat uns nichts mehr zu sagen. Wo sind wir denn hingekommen? Wie reagieren wir darauf? Was machen wir? Martin Luther hat uns einen guten Rat gegeben. Er hat gesagt, und wenn die Welt morgen untergeht, dann pflanze ich heute Apfelbäumchen. Und das habe ich mir auch zum Grundsatz gemacht. Und selbst wenn ich wüsste, morgen ist der letzte Tag, würde ich heute noch versuchen, Menschen von Jesus zu überzeugen. Keine Frage. Also brauchen wir nicht auch den Trost manchmal, den die Engel Jesus gebracht haben? Und trotz unserer Nächstenliebe leben wir weiterhin in einer Welt voll Kälte und Rücksichtslosigkeit. Im Predigtext haben wir gehört, wie widersprüchlich der große Apostel auf seine Mitmenschen gewirkt hat. Und vielleicht werden wir auch so widersprüchlich wahrgenommen. Vielleicht müssen es sich Christen gefallen lassen, dass sie durch eine Lupe beobachtet werden. Ich war 7 Jahre Pastor auf Fehmarn. Und dann sprach mich eine Frau an und wollte etwas von mir wissen, nämlich wie meine Frau, die fuhr damals immer mit dem Zug nach Lübeck zur Arbeit, und sie wollte etwas von mir wissen und ich wollte ihr etwas erklären, dass sie gesagt, brauchen Sie mir nicht sagen, wir wissen alles von Ihnen. Du stehst wirklich unter ständiger Beobachtung. Und Fehmarn, der 7. Kontinent, der ist nicht so groß, also wirklich, die Frau hat gesagt, erzählen Sie uns nichts von aus Ihrem Leben, wir wissen alles. Na, habe ich gedacht, hoffentlich gut ist. Der Predigtext, den wir gehört haben, der ist widersprüchlich. Und wir müssen uns diese Widersprüchlichkeit gelegentlich auch gefallen lassen. Aber wir müssen klar bleiben. Wir dürfen nicht um des Friedens willen mit anderen an der Wahrheit vorbeireden. Deswegen müssen wir richtig reden. Das beschäftigt mich, solange ich gläubig bin. Gesprächstechnik, wie sage ich dem anderen, dass er es annehmen kann? Ich glaube, das geht auch noch bis an mein Lebensende weiter, weil die Menschen sich ja auch durch das, was draußen passiert, verändern. Die Passionszeit ist eine einzige Einladung zur Nachfolge. Jesus sagt auch noch heute, wer mir nachfolgen will, was sagt er? Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dazu muss man Ja sagen können. Und zwar nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen, Ja sagen. Das Kreuz Christi von heute sieht sicherlich anders aus als das Kreuz der Christen im Mittelalter. Unser Kreuz ist es, dass wir die Widersprüche und Widersprüchlichkeiten unserer Zeit ertragen und trotzdem Christen bleiben. Trotz allem Fass, lasst uns am Gottes Vertrauen und an der Hoffnung festhalten. Ich komme zum Schluss mit einem kurzen Spruch von Jochen Klepper, der das mit den Worten ausdrückt. In jeder Nacht, die mich umfängt, darf ich in deine Arme fallen. Und du, der nichts als Liebe denkt, wachst über mir, wachst über allen. Du birgst mich in der Finsternis, dein Wort bleibt auch im Tod gewiss. Daran dürfen wir ganz besonders jetzt in der Passionszeit immer wieder erinnert werden und Gott dafür loben und danken. Amen.